Wie schaffen wir es, das ganze Bild Europas hörbar zu machen? Wie gehen wir damit um, dass die Meinungen über Europa und über die Zukunft Europas scheinbar immer weiter auseinandergehen? Was tun wir, um unser Programm und unsere Programme glaubwürdig zu gestalten? Das sind einige der Fragen, um die es im heutigen Inforadio-Forum gehen soll. Die Diskussion ist Teil der internationalen Fachtagung Radio in Europa, Europa im Radio, die das rbb-Inforadio gemeinsam mit der Europäischen Akademie Berlin veranstaltet, bei der wir heute zu Gast sind. Auf dem Podium begrüße ich Alexander Graf Lambsdorff von der FDP. Er ist Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Frauke Gerlach ist dabei, Direktorin des Grimme-Instituts, das Radioangebote, aber auch andere Medienangebote begutachtet, analysiert, bewertet, am Ende auch sehr begehrte Preise vergibt. Freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind, Frau Gerlach.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Guten Tag.
Mercedes Riederer ist gekommen aus München. Das ist die Chefredakteurin Hörfunk beim Bayerischen Rundfunk und gleichzeitig Chefin von B5 aktuell. Das ist das Nachrichtenradio des Bayerischen Rundfunks.
Richtig, das gerade 25 Jahre alt geworden ist und praktisch die Mutter der Inforadios ist.
Stimmt, 5 Jahre älter als das Inforadio vom RBB. Und Dagmar Reim ist bei uns, die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Freue mich sehr, dass Sie in dieser Runde sind. Frau Reim,
guten Tag.
Willkommen. Wir diskutieren über Europa, über Radio in Europa. Wir diskutieren darüber, wie wir die Entwicklung Europas reflektieren, wie wir damit umgehen. Aber auch, welche Stellung wir beziehen. Frau Reim, sollte es unser Anspruch sein, als Journalisten, auch speziell als Nachrichtenradio, Europa mitzugestalten, mitzuformen, Einfluss zu nehmen, Leidenschaft zu entwickeln für das eine oder das andere? Oder ist unsere Aufgabe nicht doch eher, die Informationen zu verbreiten, möglichst authentisch, sachlich zu sein und die Hörer in die Lage zu versetzen, sich selbst zu überlegen, wofür und wogegen sie sind?
Das waren ungefähr 7 Fragen. Ich fange mit den ersten 4 an. Nein, wir sollten nicht versuchen, Einfluss zu nehmen. Nein, wir sollten nicht versuchen, Prozesse zu beeinflussen. Nein, wir sollten uns nicht für die eine oder die andere Seite engagieren. Ja, wir sollten das, was wir aus Europa berichten, mit Leidenschaft berichten. Denn über alle Sujets haben wir gefälligst mit Leidenschaft und nicht mit lauwarmer Temperatur zu berichten. Und wir sollten uns eben bemühen, diese Komplexität, die Europa für jeden Einzelnen ist, aufzulösen und in vielen kleinen Puzzleteilen am Ende so etwas herstellen zu können, wie das gesamte Bild. Das ist sehr idealistisch, aber an Anstrengungsbereitschaft sollte es uns nicht mangeln.
Wenn Sie sagen, also wir sollten nicht den Anspruch haben, Dinge zu beeinflussen, Leute vielleicht zu bewegen, das eine oder andere zu glauben, also sich selbst auch ein bisschen zurückzunehmen mit der eigenen Überzeugung. Aber wie soll das funktionieren? Vieles ist doch sehr persönlich geprägt. Also wenn ich das Inforadio nehme mit starken Moderatoren, die Interviews führen, die auch in Anmoderationen von Beiträgen oft gar nicht umhinkommen, Subjektives durchblicken zu lassen, ist da nicht doch sehr viel Wertung schon drin?
Ich wünsche mir Moderatorinnen und Moderatoren, die kundig sind, und nicht Partei. Das Parteiliche bekommen Sie ja von Ihren Gesprächspartnern. Zum Beispiel, wenn Sie morgens aus Brüssel Graf Lambsdorff zuschalten, dann sagt er Ihnen schon, was er von den Dingen hält. Ihre Aufgabe ist im alten Sinne die der Mäeutik, die der Hebamme. Sie fördern durch möglichst kluge Fragen zutage, was der Mann zu sagen hat. Sie fragen ihn kritisch und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Aber Sie drängen ihm nicht ihre eigene Meinung auf oder sagen ihm, was sie von diesen schwierigen europäischen Dingen halten.
Frau Riederer, häufig ist es ja doch so, ob wir jetzt Radioprogramme nehmen oder Fernsehprogramme, dass doch viele Zuschauer oder die öffentliche Diskussion, die Reaktionen aus den sozialen Medien legen das auch nahe, dass viele das dann doch bemängeln, dass zu viel Subjektives drin sei. Also wenn ich an solche Infotainment-Formate denke, oder nehmen wir mal das Heute-Journal oder auch eben moderierte Nachrichtenradios, funktioniert das wirklich?
Also ich denke, das, was die Hörerinnen und Hörer von Inforadios erwarten, ist erstmal eine klare Orientierung, Strukturierung von Themen. Die Diskussion sollten wir dadurch ermöglichen, dass wir sachlich informieren und dass wir möglichst auch
alle unterschiedlichen Standpunkte zu einem bestimmten Problem im Programm darstellen. Ich glaube, wir sollten ermöglichen durch unsere Berichterstattung, dass Informationen in einer Demokratie zustande kommen und dass es möglich ist, eine Teilhabe an dieser Demokratie für die Bürgerinnen und Bürger zu haben.
Herr Lambsdorff, wie empfinden Sie das als jemand, der befragt wird, der sich dann auch in den Medien wiederfindet und vielleicht viel erzählt und am Ende sind es 15 Sekunden im Fernsehen, im Radio ist es auch gerne mal ein 4- oder 5-Minuten-Interview, aber es ist eben nur ein Ausschnitt. Fühlen Sie sich richtig gut wiedergegeben mit dem, was Sie tatsächlich auch unter die Leute bringen wollen?
Zu 99% ja. Und das 1% liegt meistens dann an mir und nicht am Format. Weil dann habe ich es einfach nicht geschafft, sozusagen die Dinge so zu formulieren, wie ich sie gerne transportiert hätte. Das kommt schon mal vor. Das ist einfach so. Man ist mal in einem Interview gut drauf und mal ist man ein bisschen unpräzise und so. Aber das hat, glaube ich, weniger mit den Moderatoren zu tun. Meine Erfahrung, ich komme aus dem Sendegebiet des WDR, ist, dass die Fragen in der Tat, ich habe mir das nie so klar gemacht, tatsächlich so eine Art Hebammenfunktion haben. Das ist, jetzt weiß ich wenigstens, was mir da geschieht, wenn ich interviewt werde. Aber so empfinde ich das, gerade bei den Inforadios. Es gibt Wellen, die, ich sag mal, einen breiteren Anspruch haben, wo es ein bisschen locker flockig zugeht. Die Infowellen sind nach meiner Beobachtung, nach meiner Erfahrung doch sehr sachlich, sehr auch in die Tiefe gehend und ganz ehrlich gesagt, ich finde das als Politiker ganz schön, auch mal tatsächlich eine Strecke von 2,5, 3, 4 Minuten zu haben, in der man mal ein Problem ein bisschen vertieft auch dem Hörer, der Hörerin näher bringen kann. Denn vieles wird auf Schlagzeilen so wahnsinnig dramatisch verkürzt und auf Soundbites, dass das, finde ich, jedenfalls eine sehr schöne Einrichtung ist.
Frau Gerlach, Sie schauen nun ein bisschen von außen auf die Dinge, also nicht wie wir Radiomacher selbst, die natürlich finden, dass das alles gut ist, was wir machen, oder zumindest die den Anspruch haben, das zu tun. Aber die öffentliche Kritik ist doch ziemlich groß. Also es gibt auch Meinungen wie vom Philosophen Sloterdijk, der also öffentlich-rechtliche Präsentatoren von Nachrichtensendungen als angestellte Meinungsäußerer bezeichnet, die fürs sich gehen lassen bezahlt werden, also die Meinung dezidiert unter die Leute bringen und das im Auftrag der Medien, die sich praktisch in eine Rolle begeben, die ihnen nicht zusteht, die sie nicht haben sollten. Wie bewerten Sie das? Ist das eine berechtigte Kritik? Ist das aus der Luft gegriffen?
Das ist natürlich sehr populistisch, diese Haltung, und trifft im Moment auf einen Boden, der auch eine große Resonanz dafür liefert. Unsere Beobachtung als Grimme-Institut über 52 Jahre, will ich mal sagen, wir sind ja unterwegs mit dem Institut, genau solche Tendenzen vielleicht auch ans Tageslicht zu bringen und genau entgegengesetzte Tendenzen, das heißt guten und Qualitätsjournalismus mit Preisen auch zu bewerten und zu ja auch sichtbar zu machen. Also ich teile das nicht. Es ist schon so, wie Frau Reim sagt, dass Journalistinnen und Journalisten Geburtshelfer sind. Allerdings ist natürlich die Auswahl der Themen das Entscheidende auch und eine ganz entscheidende Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch der privaten Medien, der Printmedien. Also was setzt sich auf die Tagesordnung? Und da mag dann auch tatsächlich so sein, dass das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, das beobachten wir auch, dass es Headlines zu, ich jetzt gleichgeschaltet, ist vielleicht das falsche Wort, aber es wird sich auch immer auf das konzentriert, was tatsächlich auch dann, hinzu kommen jetzt noch die sozialen Medien, was so weit aufpoppt, dass man sagt, da gehen wir mit. Und dann haben Sie im Grunde eine Tagespresse, auch im Hörfunkprogramm haben wir das dann morgens auch, dass die ganzen, also dass die wirklich dasselbe Thema rauf und runter diskutiert wird. Und da würde ich mir tatsächlich sozusagen mehr als Geburtshilfe wünschen, sondern wirklich auch Differenzierteres. Und ich glaube, daraus entsteht eben auch der öffentliche Eindruck, dass etwas gleichgeschaltet ist. Die sagen ja alles dasselbe. Die bringen immer dieselben Köpfe. Wir haben in den Runden immer dieselben Menschen, die ihre Meinung äußern können. Und da sehe ich eben eine große Aufgabe, eben auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, noch stärker zu differenzieren oder stärker zu differenzieren bei den Themen, die aufs Tableau gehoben wird, bei den Köpfen und auch Themen herauszusuchen, was hat das überhaupt mit den Menschen lokal und regional zu tun? Und vielleicht auch noch einen Punkt, zu dem wir kommen, schreiben wir nicht bestimmte und sprechen wir in der öffentlichen Kommunikation nicht bestimmte Menschen das Wort, in dem große Resonanzböden für immer dieselben Menschen geschaffen werden und man den Eindruck hat, sie dominieren die Debatte.
Frau Rhein, bitte.
Ich wollte das gern aufgreifen, Frau Gerlach, diese Kritik der mangelnden Differenzierung und 7 Tage immer dieselben Köpfe, ist völlig berechtigt. Ich wollte nur noch einen Satz zu Herrn Sloterdijk sagen. Die Sache erscheint mir relativ einfach. Auf seinem anstrengenden Weg von links nach ganz rechts ist er nunmehr damit beschäftigt, neue Andockpunkte zu finden, damit Journalistinnen und Journalisten aufgreifen, was er jetzt Neues, Interessantes denkt. Und da ist es natürlich am besten, dort anzudocken, wo momentan die mediale Aufmerksamkeit am fettesten ist, nämlich an dem Punkt, sind Journalisten willkommene und willige Vollstrecker. Also Sloterdijk finde ich relativ einfach. Sehr viel schwieriger ist das, was Sie von uns zu Recht fordern, die Gabe der Differenzierung. Und da bin ich auch oft selbst mit uns unglücklich. Und wenn jemand sagt, ein Land, das 4 Wochen in den Headlines Jan Böhmermann transportiert, scheint ein glückliches Land zu sein. Das verstehe ich dann an Kritik.
Frau Riederer, wie machen Sie das im Bayerischen Rundfunk? Also ich weiß ja, beim Inforadio, man überlegt sich ein spannendes Thema, mit wem könnten wir darüber sprechen? Da gibt es eben Leute, von denen weiß man, die haben dazu eine Meinung. Die sind auch wichtig, weil politisch einflussreich. Es sollen ja auch Leute sein, die mitgestalten in dieser Gesellschaft. Wie gehen Sie damit um, zu differenzieren, vielleicht auch mal ganz andere Gesprächspartner zu finden? Und wie kriegen Sie vielleicht auch die eigenen Hörer ins Programm, um mehr zu differenzieren?
Also waren auch mehrere Fragen. Ich versuche, sie abzuarbeiten. Wie beteiligen wir die Hörer? Wir haben einerseits zumindest eine Möglichkeit, einmal in der Woche mit uns zu diskutieren über 2 Themen, die allerdings wir als Redaktion setzen, wo wir sagen, das ist ein spannendes Thema, das regt in dieser Woche die Menschen auf oder das beeinflusst sie in dieser Woche besonders und über dieses Thema diskutieren wir mit den Hörern. Und das wird sehr gerne aufgenommen. Wir haben eine zusätzliche Möglichkeit, indem wir online mit den sozialen Medien begleitend zu unserem Hörfunkprogramm mit den Hörern ins Gespräch kommen. Auch das wird zunehmend genutzt. Also das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Frage war, nehmen wir immer die gleichen Gesprächspartner? Nein, wir versuchen einerseits über diejenigen zu berichten, die sich politisch äußern. Das sind natürlich die, die in bestimmten Funktionen sind. Wir versuchen aber zusätzlich mit Leuten, die nicht auf der politischen Bühne sind, dieses Thema abzuklopfen. Also sagen wir...
Wie finden Sie die Leute? Ist das das Zufallsprinzip? Gehen Sie auf die Straße, sprechen Leute an?
Nein, die auch professionell möglicherweise mit dem Thema zu tun haben. Also wenn das Thema Rente in der Debatte ist, dass wir eben nicht nur mit der Politik in Berlin sprechen oder auch in Brüssel, sondern dass wir auch mit denen sprechen, die tagtäglich mit Rentnern zu tun haben oder die selber gerade betroffen sind und sich überlegen, wie sie in diese Rente gehen. Also so, dass man verschiedene Aspekte zu Wort kommen lässt und eben nicht nur die Politik.
Herr Lambsdorff, es ist ja so, es gibt die sogenannten etablierten Parteien, die auch politischen Einfluss haben. Natürlich ist es wichtig, deren Vertreter zu Wort kommen zu lassen, weil die am Ende auch in den Parlamenten Entscheidungen treffen, weil die Regierungen stellen und dergleichen. Die FDP ist ein bisschen rausgekegelt worden aus den wichtigen Entscheidungsgremien. Wie haben Sie das gespürt? Waren Sie plötzlich dann nicht mehr gefragt, als Sie kein unmittelbarer Entscheider mehr waren? Haben Sie da auch mit den Medien ein bisschen gegrollt?
Also mir persönlich ging es relativ komfortabel, da ich im Europäischen Parlament ja nach wie vor mein Mandat habe. Aber für die Kollegen aus dem Bundestag war es natürlich eine abgrundtiefe Zäsur, ist vollkommen klar. Und danach war es tatsächlich so, dass diejenigen, die bei uns den Wiederaufbau der Partei betrieben, der Freien Demokraten, Christian Lindner und die anderen, gearbeitet haben wie die Wahnsinnigen, aber das mediale Interesse gegen null tendierte. Und diejenigen, die sozusagen uns die Stange hielten, sagten, ja, man hört ja gar nichts von euch, man sieht euch ja nie, was macht ihr eigentlich? Und wir hatten sozusagen das Gefühl, dass die Arbeit noch härter geworden war, weil wir natürlich jetzt außerparlamentarische Opposition in Deutschland sind einerseits und andererseits die Aufmerksamkeit, ich will sagen aus journalistischer Sicht nachvollziehbarerweise, natürlich viel weniger wurde. Und diese Diskrepanz war, das muss man ehrlicherweise sagen, so im Jahr 2014, 2015, manchmal schon wirklich frustrierend, wenn Sie also eine Pressemitteilung machen, die keiner druckt, oder Sie machen eine Veranstaltung, zu der kein Journalist kommt, aber nur die Parteimitglieder, und dann anschließend gibt es keinerlei Resonanz und Sie arbeiten und arbeiten und arbeiten und dann kommen Sie in die nächste Stadt zu Ihren Anhängern und die sagen, von euch sieht und hört man ja gar nichts.
Aber finden Sie das gerecht aus Sicht der Medien, dass die sagen, also Entscheider sind nun mal wichtiger, auch für unser Publikum? Ja, also
Relevanz ist ein legitimes journalistisches Kriterium. Wenn man nicht mit abstimmen kann im Deutschen Bundestag, ist man weniger relevant, als wenn man abstimmen kann. Also insofern, das ist kein Vorwurf an die Medien, sondern es ist einfach, ich sag mal, eine Art, nochmal eine extra Motivation, stärker dafür zu arbeiten, dass wir 2017 wieder dabei sind.
Gut, an der Stelle machen wir einen Punkt, sind gleich wieder zurück. Zunächst mal in die Inforadio-Redaktion für Nachrichten und Service. Radio in Europa, Europa im Radio, eine Fachtagung mitveranstaltet von Inforadio hier in der Europäischen Akademie. Das ist der Gegenstand nicht nur dieser Fachtagung, sondern auch des Inforadio-Forums heute. Wir sprechen darüber, wie Radio in Europa funktioniert, wie sich Radio auseinandersetzt mit den komplizierten Prozessen, die sich in Europa derzeit vollziehen. Und eine ganz wichtige Frage dabei ist natürlich auch, wie kommen wir denn überhaupt an die wichtigen, relevanten Informationen ran, die wir dafür brauchen, um dann für unsere Hörer entsprechend angemessen, richtig, aktuell, umfassend zu berichten. Frau Reim, die ARD hat ein Riesenkorrespondentennetz. Das ist ein wirklich großes Pfund, mit dem man wuchern kann. Und trotzdem hat man den Eindruck, in manchen Gegenden, auch in denen sich wichtige, spannende Entwicklungen vollziehen, haben wir doch zu wenig Präsenz, um an authentische Informationen ranzukommen. Ich denke zum Beispiel mal an Südosteuropa, der Balkan, da hängt ja viel am Studio Wien. Das sind fleißige und tolle Kollegen, die dort auch viele Reisen machen in die einzelnen Länder. Aber sind wir da immer auf der Höhe, wenn ich überlege, in Bulgarien, in Rumänien, in Ungarn, wissen wir wirklich, was da läuft?
Nein. Und wir können es auch gar nicht wissen, weil kein Korrespondentennetz der Welt lückenlos sein kann. ARD ist stolz darauf, das größte Korrespondentennetz der westlichen Welt zu haben. Das soll so bleiben, das ist wichtig. Die Chefredakteurinnen und Chefredakteure, eine sitzt hier, justieren ständig unsere Korrespondentenplätze neu. Sie fragen sich, brauchen wir Verstärkung wegen des Griechenland-Konflikts? Müssen wir genauer hinschauen, was passiert in der früheren Sowjetunion? Ich finde, dass sie das Maximum aus diesem Netz herausholen und immer wieder sagen, ja, da muss jetzt etwas geschehen. Aber die Tatsache, dass wir keinen eigenen Korrespondenten in Rumänien haben, bedeutet ja nicht, dass wir dort nicht hinschauen, sondern das Balkanstudio Südosteuropa wird vehement unterstützt von äußerst qualifizierten Stringerinnen und Stringern, die am Ort arbeiten. Gleichwohl wird es uns nie gelingen, das ganze Bild herzustellen. Ich war jüngst in Brüssel. Ich habe gesehen, wie die Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Die haben diese europäischen Spielorte. Die rasen wie die Weberschiffchen her zwischen Brüssel, Straßburg. Dann gehen sie in einzelne Länder. Und was stellt sich heraus? Diese katastrophale Lage des Failed State Belgien schaffen die in der Regel gar nicht in den Blick zu nehmen. Und gleichwohl sind sie auch für Benelux zuständig. Also ich glaube, wir könnten da zurzeit 10 Korrespondentinnen und Korrespondenten haben und die würden es nicht schaffen. Was heißt das? Wir müssen mehr arbeitsteilig an die Sache rangehen. Wir müssen versuchen, uns in der ARD besser zu vernetzen, als wir es ohnehin schon tun. Wir haben sehr gute Ergebnisse erzielt in Washington, in London. Das steht jetzt für Brüssel an. Wir müssen uns da besser austauschen, um zu besseren Rechercheergebnissen zu kommen. Graf Lambsdorff weiß am besten, wie viel Informationen an einem Tag von diesem europäischen Spielplatz ausgehen. Die kann kein Mensch seriös verarbeiten, geschweige denn investigativ recherchieren.
Mercedes Riederer, Hörfunkchefin beim Bayerischen Rundfunk und Chefin des Nachrichtenradios B5 aktuell. Wie stellt sich das für Sie dar?
Also was ich dabei ganz wichtig finde, ist, dass wir in den Zentralen, also da, wo wir sitzen, um Inforadio zu machen oder B5 aktuell zu machen, dass wir uns nicht nur darauf verlassen, auf die Informationen, die wir aus dem Bildschirm bekommen, sondern dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, also Korrespondenten, die auch vor Ort sind, die Dinge in Augenschein nehmen und die überprüfen, ob diese Informationen, die wir bekommen, die wir beispielsweise auch aus sozialen Medien bekommen, ob sich das vor Ort auch so darstellt oder nicht. Also ich finde, wir haben eine solche Informationsflut an Quellen, dass die Bedeutung, dass wir gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben, die auch Dinge überprüfen, und dass wir nicht nur Korrespondentinnen beispielsweise in Brüssel haben, sondern europäische Berichterstattung bedeutet ja auch, dass wir aus allen europäischen Ländern berichten. Sie haben es vorhin erwähnt, dass man eben dann auch nach Südosteuropa schaut, was bedeuten bestimmte Dinge und wie sieht es möglicherweise mit Korruption in Rumänien aus oder was bedeutet Altersarmut in Bulgarien.
Aber wenn ich mal auf das nochmal zurückkomme, was Frau Reim gesagt hat, also dieses Hamsterrad, die Journalisten, die Korrespondenten sind ja permanent gefordert, die müssen ran, da müssen die Gespräche machen für die Informationswellen der ARD, manche 3, 4 hintereinander, dann sitzen die im Studio fest, kommen zu bestimmten Zeiten auch gar nicht dazu, durchs Land zu reisen. Also können diese Korrespondenten denn überhaupt noch einfangen, was sich da im Land tut? Man müsste mal eine Reportagereise machen, mal eine Woche, mal 2 Wochen, um einfach mal das Ohr dort an der Masse zu haben. Geht das?
Also in den Zeiten, wo nicht aktuell etwas passiert, also ein Ereignis, eine Krise, ist die Zeit auf jeden Fall gegeben und ist sie da. In dem Moment, wo etwas in einem Land passiert, ist es tatsächlich so, dass alle Radioprogramme und nicht nur die Infowellen in der ARD den Korrespondenten selber live auf dem Sender haben wollen. Deswegen bemühen wir uns in Kooperation zwischen allen Landesrundfunkanstalten, dass wir dann so ein Studio verstärken für eine kurze Zeit, damit Korrespondentinnen und Korrespondenten auch die Zeit haben, eben vor Ort zu gehen, rauszugehen und etwas zu überprüfen. Ich halte das für enorm wichtig, weil sonst schreiben wir nur noch voneinander ab und vertonen Nachrichtenagenturen.
Frau Gerlach, Sie sind Chefin des Grimme-Instituts, das sich die Medien von außen anschaut, analysiert, bewertet. Wie gut sind denn aus Ihrer Sicht die ARD-Medien, vielleicht auch mal ganz speziell die Nachrichtenradios der ARD, beim Berichterstatten über das, was gerade auch in Europa sich abspielt?
Vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück, um eben auch so die Qualität dann auch noch mal deutlich zu machen. Im letzten Jahr wurde mit der besonderen Ehrung des Grimme-Preises Ina Ruck ausgezeichnet und Herr Ossendorf als Auslandskorrespondenten und im Grunde auch, also stellvertretend im Grunde für die Kolleginnen und Kollegen, die in der Welt, aber auch in Europa unterwegs sind. Und was dem Grimme-Institut eben auch wichtig war, die besondere Ehrung ist der Preis der Stifter, ist eben deutlich zu machen, wie wichtig eben dieses Korrespondentennetz ist und welche Wertschätzung sie eben auch erfährt. Und deswegen haben wir als Institut diese besondere Ehrung dann auch ausgesprochen. Also das möchte ich auch nochmal betonen. Und damit schließt sich im Grunde schon gleich meine Antwort an. Sozusagen das, was Frau Riederer und Frau Reim gerade gesagt haben, können wir im Grunde als Grimme-Institut aus unserer Beobachtung nur bestätigen. Es ist wirklich herausragend. Man kann sich natürlich immer noch mehr wünschen und noch mehr vor Ort, aber die differenzierte Betrachtung, auch wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen spricht, die Selbstreflexion, da fängt es ja an, also wie bewege ich mich in einem anderen Land, welche Distanz habe ich dazu, wenn ich jetzt 4, 5 Jahre dort gelebt habe, mittlerweile Freundschaften geschlossen habe, also das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, und insofern glaube ich, ist da muss man auch sagen, ist die Haushaltsabgabe ein wirklich guter Beitrag, um das auch zu gewährleisten, denn das kostet eben auch Geld. Zum Nachrichtenradio muss ich sagen, also das ist auch so der Eindruck, natürlich auch mit dem Deutschen Radiopreis, aber auch unsere Beobachtung im Institut, meine persönliche auch, das Radio ist ein hervorragendes Medium, um differenziert darzustellen und das wird eben auch gemacht. Also anders als wirklich, wenn wir jetzt das Fernsehen mit der sehr viel engeren Zeit in der Primetime sehen oder aber auch Printmedien, ist das Radio ein wirklich Medium, wo es noch Zeit gibt Und das ist hervorragend. Und insofern spielen die Nachrichtenradios eine ganz erhebliche Rolle bei der Vermittlung des europäischen Gedankens.
Herr Lambsdorff, als Vizepräsident des Europäischen Parlaments erleben Sie natürlich vor allem jetzt den Berichterstatterpool oder die vielen Berichterstatterpools, die es in Brüssel gibt und in Straßburg. Wie läuft das, wenn Sie eine Botschaft loswerden wollen? Haben Sie da so, ich sage mal, ein paar Spezies, denen Sie mal was stecken? Da könnte was Interessantes passieren. Warten Sie, bis die Journalisten auf Sie zukommen? Machen Sie eine Pressekonferenz? Wie läuft das aus Ihrer Sicht?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal läuft es ganz klassisch über eine Pressemitteilung. Das heißt, man schickt eine E-Mail raus mit dem, was man sagen möchte. Hin und wieder haben wir auch einfach Hintergrundgespräche, wo man einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen kann, ohne dass das gleich gedruckt oder gesendet wird. Das ist auch nötig zum gegenseitigen Verständnis, glaube ich. Aber was zunehmend natürlich eine Rolle spielt, ist Twitter. Da sind Sie sehr schnell und sehr gezwungen, auf den Punkt zuzuschreiben. Das ist eine Reihe von Maßnahmen. Ansonsten, Spezies in dem Sinne gibt es nicht. Vielleicht hat das der ein oder andere Kollege. Aber ich bemühe mich, das relativ neutral zu halten. Zumal ich, ehrlich gesagt, das mag etwas merkwürdig klingen, aber ich habe so viel Nachfrage, dass ich im Prinzip nicht sozusagen selber im Wege des Push da rausgehen muss. Ich würde aber auf einen Punkt gerne kommen, den Frau Reim gerade angesprochen hat, weil das mir ganz besonders wichtig ist. Ich habe so lange in Brüssel gelebt, und das ist einer der großen Mängel, den ich wirklich auch in dieser Klarheit benennen muss. Das ist die mangelhafte Abdeckung der Länder Niederlande und Belgien. Brüssel ist eine Stadt, in der sich zwei große Planeten mit hoher Geschwindigkeit drehen. Das sind die Europäische Union und die NATO. Ich kann total verstehen, dass Journalistinnen und Journalisten es neben diesen beiden Planeten nicht mehr schaffen, die kleineren, Belgien und Niederlande, abzudecken. Aber beides sind Länder, die für Deutschland wichtig sind. Die Niederlande sind wie ein Soziallabor. Nehmen wir mal unsere Diskussion über Cannabis-Liberalisierung, die wir hier gerade haben in Deutschland. Da haben die Holländer Erfahrungen, da können wir wahnsinnig von profitieren. Belgien ist zurzeit eine Drehscheibe für Terroristen einerseits und mit Tihange ja auch ein Land mit einer ganz konkreten Sicherheitsfrage für Deutschland. Aber die Strukturen der belgischen Regierung, also soweit wie Frau Reim, dass sie das gleich als Failed State bezeichnet, würde ich vielleicht nicht gehen. Aber dass da vieles ist, worüber man berichten sollte, das halte ich für richtig. Deswegen also in meinen Augen, da müsste wirklich mehr passieren. Diese Länder sind so wichtig für uns. Wie gesagt, ich sage das als jemand, der im Westen lebt. Das ist ja auch eine Stunde von mir entfernt. Und es gibt ganz viele Menschen, wenn sie in Köln, in Düsseldorf, in Duisburg leben, sind die Niederlande quasi um die Ecke und Belgien genauso.
Ich würde gerne nochmal dort ansetzen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Lambsdorff. Also man muss auch mal eine kleine Runde machen, auch mal so Hintergrundgespräche, davon ausgehen, dass das eine oder andere vielleicht auch nicht gleich gedruckt oder gesendet wird. Aber wie viel Nähe, glauben Sie denn, ist gut zwischen Journalisten und Politikern? Also wenn man sagt, ich erzähle dir jetzt mal was, damit du ein bisschen Hintergrundwissen hast, aber erzähl's nicht weiter, da kommt der Journalist ja schon in eine blöde Lage.
Ja, aber ich glaube, das können beide Seiten professionell steuern. Natürlich ist es so, Journalisten sind wie Politiker meistens Menschen, die sich für Politik interessieren. Das ist ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung dafür, dass man eine gemeinsame Gesprächsgrundlage hat. Und natürlich ist nicht alles, was zu einem bestimmten Zeitpunkt wahr ist, schon so weit, dass man es rausgeben kann. Aber wenn man bestimmte Vorgänge verstehen will und sie später, wenn sie dann öffentlich gemacht werden können, auch einordnen kann, können soll, dann ist es, glaube ich, ganz richtig, wenn man miteinander redet. Es gibt natürlich unterschiedliche Rollen. Es ist Aufgabe der Medien, uns in unserer Tätigkeit zu kontrollieren, nicht sich mit uns gemein zu machen. Aber ich glaube, dass wenn man das professionell macht, schon freundlich, aber nicht freundschaftlich, dann hat man eine Arbeitsbeziehung, die, glaube ich, auch ganz gut funktionieren kann. Ich kenne das aus den USA, wo ich lange gelebt habe. Da hat man eine wirkliche chinesische Mauer, einen Firewall, zwischen der Presse auf der einen Seite und den Medien auf der anderen Seite. Der Zugang zu Politikern und politischen Entscheidungsträgern in den USA für Journalisten ist dramatisch viel geringer als hier bei uns in Deutschland oder in Brüssel. Und das, finde ich, manchmal führt zu einer Konfrontativität, zu einer Gegensätzlichkeit, und die wir bei uns nicht haben. Es ist eine andere Kultur. Man kann das auch schätzen, aber ich finde unsere Kultur an der Stelle eigentlich ganz gut.
Frau Reim. Graf Lambsdorff hat ja auf einen interessanten Punkt hingewiesen, dass er keine Konjunktureinbrüche hat. Das bringt uns zu dem alten Thema zurück, wie sind unsere Auswahlkriterien? Und verständlicherweise suchen sich Journalistinnen und Journalisten Gesprächspartner aus, wir senden live, die in der Lage sind, den Hörer und die Hörerin beim Verfertigen der Gedanken beim Reden mitzunehmen und ihnen nicht zu sagen, Ich lese dir jetzt mal was vor aus der Drucksache 8/14. Das bedeutet natürlich, dass jene, die die Gabe der Rede besitzen, überdurchschnittlich viel zu Wort kommen. Es gab eine Zeit, ich schaltete das erste deutsche Fernsehen ein, es saß dort Gregor Gysi, ich wusste nicht, ob er zu Hause war, um sich umzuziehen, oder ob er aus der vorangegangenen Talkshow noch saß.
Wolfgang Bosbach.
Ich hatte Sorge, wenn er jemals aus dem Bundestag ausscheiden würde, was nicht passiert, klagte er auf Festanstellung bei der ARD. Nein, ich verstehe die Kolleginnen und Kollegen, die Menschen wie Sie sehr gerne engagieren. Wir saßen einmal mit dem verzweifelten DGB, der sagte, wir haben sehr interessante Positionen zu diesem und zu jenem. Wer spricht in Ihren Programmen? Die Linke. Ich habe diese Menschen verstanden. Sie werden ihrer Positionen enteignet. Und wir sind natürlich auch manchmal ein wenig denkfaul, weil wir die nehmen, die wir kennen. Das ist ganz klar. Es war mal so, dass Arnulf Baring in einem Studio saß und ich hätte wetten können, dass er einfach sitzen geblieben ist bis zur nächsten Sendung. Das aber ist verbessert und ich muss auch noch eine Lanze brechen für unsere armen Kolleginnen und Kollegen, die auf Suche gehen nach Gesprächspartnerinnen. Da heißt es immer, warum sitzen da so wenige Frauen? Ich spreche darüber mit Anne Will, ich spreche darüber regelmäßig mit dem Inforadio, ich spreche darüber mit Frau Maischberger. Die Antwort ist, ich rufe 10 Männer an und bekomme 9 Zusagen. Ich rufe 10 Frauen an und kriege 9 Absagen. Auch das gehört zur journalistischen Wahrheit.
Wir wollen ja heute auch ganz speziell den Blick nochmal auf Europa richten, auf die Zukunft der Europäischen Union. Nun haben wir in der Fachtagung, die zurzeit hier an der Europäischen Akademie läuft, und dieses Inforadio Forum ist Bestandteil dieser Fachtagung, haben wir gehört von Kollegen aus Großbritannien und aus Schweden zum Beispiel, dass Europathemen dort gar nicht so beliebt sind, die Hörer interessieren sich gar nicht so dafür. Ich habe den Eindruck, hier in Deutschland ist das anders. Zumindest wir Macher bemühen uns immer sehr, viel Europa zu senden. Die Diskussion ist ja auch eine sehr angeregte. Aber sind wir da in einer Sonderrolle? Herr Lambsdorff, wie nehmen Sie das wahr?
Also zum einen muss ich eines mal wirklich sagen, und das meine ich ernst. In den 11 Jahren, in denen ich jetzt im Europäischen Parlament bin, ist die Berichterstattung, das Interesse, auch die Vertiefung der Themen zu europäischer Politik unglaublich angestiegen. Also die Nachfrage aus den Senderanstalten, die Nachfrage auch aus den Printmedien, das Interesse insgesamt an europäischen Prozessen ist unheimlich gestiegen. Ich finde das auch sehr gut, weil es einfach klar macht den Hörerinnen und Hörern, den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir eben in einem System leben, wo wir die Länder haben, wo wir den Bund haben und wo wir Europa haben. Das funktioniert alles irgendwie zusammen. In anderen Ländern ist es so, dass man sich da auf diejenigen verlassen muss, die in diesen Ländern sind. Ich kriege auch manchmal Anfragen von der BBC, allerdings eher sporadisch. Was ich jetzt beobachte, dann sind wir zurück in Deutschland, ist, was ich auch sehr gut finde, dass in der Hörfunkberichterstattung jetzt auch Wortlaut-Statements von Abgeordneten gesendet werden im Sendegebiet hier in Deutschland, die nicht auf Deutsch sind. Wo vorher die Korrespondentin eine kurze Übersetzung vorwegschickt und man hört dann das Originalstatement aus der Debatte im Parlament, zum Beispiel jetzt ganz aktuell europäisches Asylsystem. Da kommen dann unterschiedliche Sichtweisen aus unterschiedlichen Ländern, weil es natürlich relevant ist, was jemand aus Polen oder aus Belgien, oder wir müssen das ja alle gemeinsam entscheiden. Das ist auch neu. Ich weiß, dass das schwierig ist für die Hörer, sich daran zu gewöhnen, weil natürlich nicht jeder spricht Englisch, Polnisch oder Niederländisch. Aber das finde ich sehr gut, weil es die Vielfalt Europas auch gut wiedergibt.
Wir machen hier wieder eine kurze Pause, geben in die Inforadio-Redaktion zu Nachrichten und Service. Es geht um Radio in Europa, es geht um Europa im Radio, in diesem Inforadio-Forum. Mit dabei sind Dagmar Reim, die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Mercedes Riederer, Hörfunkchefin beim Bayerischen Rundfunk, gleichzeitig Chefin der dortigen Nachrichtenwelle B5 aktuell. Alexander Graf Lambsdorff ist bei uns, Vizepräsident des Europäischen Parlaments von der FDP, und Frauke Gerlach, die Chefin des Grimme-Instituts. Wir haben gerade recht ausführlich darüber diskutiert, wie man denn als Journalist an Informationen rankommt, wie man auch das Verhältnis gestaltet zu Politikern. Die geben Pressekonferenzen, geben Erklärungen, aber laden eben auch mal ein zu einem Gespräch im kleinen Kreis, um entsprechende Informationen an den Mann zu bringen. Da kann man aber davon ausgehen, Frau Riederer, dass da vielleicht auch manchmal so ein kleiner Testballon gestartet wird. Wie kommt denn das eine oder andere an? Also wie sollten es die Journalisten halten? Sollten die sich auf sowas einlassen, mal hingehen, wenn Herr Lambsdorff einlädt und sagt, wir trinken mal zusammen Kaffee?
Also ich glaube, dass Journalisten immer auf Hintergrundgespräche angewiesen sind, aber nicht nur mit Graf Lambsdorff. Also wir versuchen, uns möglichst breit da aufzustellen. Aber ich finde, wir sind bei einem Punkt angelangt, auch schon in unserer letzten Diskussionsrunde, dass wir Journalisten auch immer wieder selbstkritisch unsere Arbeit überprüfen müssen. Und wir haben in dieser Diskussion hier in der Europäischen Akademie gesprochen über den Vertrauensverlust, der die Politik betrifft. Dieser Vertrauensverlust betrifft auch die Medien. Wir sind zwar noch nicht so ganz stark betroffen, wie es die Politik ist, aber wir sind auch oder wir werden wahrgenommen als Teil des Establishments und deswegen gibt es auch für uns einen Vertrauensverlust. Man sagt, die stecken alle unter einer Decke, die drehen sich nur um sich selbst. Also ich glaube, wir müssen schon nochmal uns überprüfen, woher kommt das und was können wir möglicherweise anders machen. Wir haben anlässlich 25 Jahre B5 aktuell, also des Inforadios beim Bayerischen Rundfunk, dazu eine repräsentative Umfrage gemacht. Und ein Punkt, der von den Befragten gekommen ist, ist, wir wollen nicht nur immer eine Berichterstattung über aktuelle Probleme, sondern wir wollen auch eine Berichterstattung über die Lösung der Probleme. Also die Lösung der Probleme werden nicht von den Medien erwartet, aber von uns wird erwartet, dass wir etwas nachhaltiger sind in der Berichterstattung. Dass wir nicht nur dann, wenn ein Problem auftaucht, also ich sage Griechenland-Krise, da berichten wir, solange das akut ist, ganz aktuell, und stellen das als das größte Problem aller Zeiten oder das die größte Krise Europas dar. Und zwei Monate später hört man nichts mehr davon. Ich glaube, da müssen wir sehr selbstkritisch auch sagen, wir rufen Themen wieder auf und wir fragen nach. Und ich nenne das nachhaltigen Journalismus. Ich glaube, davon brauchen wir mehr.
Krise der Politik. Frau Riederer hat gerade gesagt, diese Krise schwappt auch ein bisschen rüber in den Journalismus, Vertrauensverlust. Es gibt herbe Kritik, geht hin bis zu dem Ruf Lügenpresse, den wir mittlerweile alle auch irgendwo gehört haben. Es gibt aber auch Kritik unterhalb dieser Ebene. Wolfgang Herrl ist zum Beispiel ein langjähriger Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, geschätzter Kollege, der viele Jahre Aspekte geleitet hat, das Kulturmagazin beim ZDF, hat er jetzt ein Buch geschrieben vor einigen Monaten. Und da steht auch drin, ja, die Politik nimmt Einfluss auf den Journalismus, speziell auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass der Journalismus auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Verruf gerät, Frau Gerlach?
Daran kann keine Seite Interesse haben. Also das finde ich auch eine wirklich sehr steile These. Man musste da vielleicht ein bisschen weiter ausholen und da vielleicht nicht vermengen. Einmal, dass es also sozusagen die Gründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach dem Zweiten Weltkrieg und die Strukturen, die dadurch entstanden sind. Also tatsächlich dann, dass es ein System entstanden ist mit einer Aufsicht, die binnenplural organisiert ist und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen, die repräsentieren sollen, was die Gesellschaft bewegt und da Kontrolle ausüben sollen, eben staatsfern, das ist der Grundgedanke, aber das teile ich auch nach wie vor, ist es eben auch richtig, dass dann diese gesellschaftlichen Gruppen auch eine Haltung haben. Das heißt, auch aus politischen Kontexten kommen, aber eben auch aus Verbraucherverbänden, Migrationsverbänden, auch von Frauenverbänden. Also im Grunde eine plurale Gesellschaft abbilden. Das ist dynamisch und das muss man sich auch vergegenwärtigen. Da werden eben auch Gesetze verändert im Laufe der Zeit. Das heißt, die Gruppenzusammensetzung ändert sich. Politik ist im Hinblick auf diese Funktion sozusagen auch mit dabei. Wo man ganz empfindlich werden muss, ist tatsächlich bei der politischen Einflussnahme.
Also Herrles sagt ja aus eigenem Erleben, beim ZDF gab es das durchaus. Genau.
Also sozusagen es gibt Negativbeispiele, die dann bis zum Bundesverfassungsgericht geführt haben. So die Frage, Sie spielen wahrscheinlich darauf an, auf die Frage der Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrats, auf die Einflussnahme, auf eine mögliche Einflussnahme von Personalbesetzung. Also da ist es wirklich so, das darf nicht passieren. Ich denke, da sind auch Fehler gemacht worden in der Vergangenheit.
Das ist auch öffentlich geworden, das, was sehr, sehr gut ist. Das heißt, die Politik muss sich da raushalten, das muss staatsfern wirklich passieren, weil dann wiederum, gerade wenn es um Chefredakteure geht, um Intendantinnen und Intendanten geht, ist es so, dass tatsächlich dann die Gremien auch entscheiden müssen. Was die journalistische Ebene anbelangt, also wenn man jetzt tatsächlich die tagtägliche Arbeit sieht, sehe ich so eine Vermischung wirklich nicht. Da hast dieses System, was wir in der Bundesrepublik haben, tatsächlich mit Hintergrundgesprächen, die Nahbarkeit auch von Politik und auch von Journalistinnen und Journalisten. Aber wirklich aus der Praxis weiß ich eben auch, wie empfindlich beide Seiten und vor allen Dingen Journalistinnen und Journalisten zu Recht sind, wenn Politikerinnen und Politiker übergriffig werden.
Frau Reim.
Wolfgang Herles hat vor 40 Jahren in unserem schönen Beruf gemeinsam mit Mercedes Riederer und mir beim Bayerischen Rundfunk begonnen. Und ich finde es bemerkenswert, dass er nach 40 Jahren in hochprivilegierten Jobs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in dem Moment, in dem er nun die Rente durch hat, dieses Buch veröffentlicht. Wie wäre es gewesen, wenn er eine solche Diskussion zu den Zeiten angestoßen hätte, als er im ZDF eine wichtige Rolle gespielt hat? Und ja, es gibt Einflussversuche, aber ich finde das ganz normal. Einflussversuche gibt es nicht nur von der Politik, die gibt es auch von der Wirtschaft, die gibt es auch von Sportfunktionären. Und es gilt wie immer im Leben, dass es zwei braucht, um einen Tango zu tanzen. Also ich kann sagen, der Rundfunk Berlin-Brandenburg ist völlig unabhängig von der Politik. Und das ist gut so. Im Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg sitzen auch Politiker. Aber Politiker wie Leute von Kirchen, von Gewerkschaften, von Elternverbänden. Die Mischung macht's. Und es ist durch unseren Staatsvertrag garantiert, dass es hier keinerlei Einflussmöglichkeiten durch Mehrheitenbildung von Politik geben könnte.
Herr Lambsdorff.
Ja, das ist eine Frage, bei der ich ganz hellhörig gerade geworden bin, als Frau Gerlach gesagt hat, wenn man übergriffig wird. Die Frage ist, die muss man sich natürlich immer stellen als Politiker, darf man selber eigentlich Journalisten kritisieren für das, was sie schreiben?
Ja.
Ja, Frau Reim, Sie sagen das so einfach, weil ich gebe zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel. Die Süddeutsche Zeitung versteht sich in der Frage TTIP nicht mehr nach meinem Dafürhalten als ein Organ, das journalistische Standards hochhält, sondern als Teil der Kampagne. Das zu sagen ist schon ziemlich hart, aber ich kann es belegen. Ähnliches gilt für eine bestimmte Journalistin des Spiegel, Frau Schießel, die schreibt auch genau 1:1 die Kampagnenpressemitteilungen ab und druckt sie im Spiegel ab. Dann müssen Sie sich fragen, als Politiker natürlich, dann machen Sie Medienschelte. Medienschelte ist immer ganz schlimm, das darf man nicht machen. Aber in der Substanz zu kritisieren, finde ich, das ist eine Sache, da sind wir als Politiker manchmal im echten Dilemma. Das hat nichts damit zu tun, dass wir sachliche Kritik ablehnen würden oder sowas. Nur manchmal glaube ich, wenn man sozusagen objektiv auf das guckt, was Hans-Joachim Friedrichs mal gesagt hat, den guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich mit keiner Sache gemein macht, auch nicht mit einer guten, dass wenn man diesen Grundsatz verletzt sieht als Politiker und darauf hinweist, dann ist man auf ganz dünnem Eis. Und das ist so eine Frage, die ich hier gerne in die Runde werfen würde.
Also,
was geht noch und was geht nicht mehr? Aus
zwei
Ihrer Sicht?
Antworten. Es gibt auf jeden Fall das Recht jedes Politikers, jeder Politikerin, uns, die Medien, zu kritisieren. Warum? Wir kritisieren den ganzen Tag alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Den ganzen Tag. Und wir müssen mit Kritik an unserer Arbeit leben. Diese Kritik muss, wie auch unsere Kritik an der Politik, fundiert sein. Damit kann man umgehen und das müssen Sie machen können. Zweitens, ich gehöre zu den wenigen Journalistinnen und Journalisten, die den Satz von Hans-Joachim Friedrichs, der eine Art Grundgesetz des Journalismus geworden ist, für reinen Mumpitz halten. Warum? Journalistinnen und Journalisten in der Demokratie machen sich immer gemein. Sie müssen sich gemein machen. Mit Werten wie Menschenwürde, Toleranz, mit den Grundwerten der Demokratie. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie Ihren Beruf verfehlt. Und wir erleben das zurzeit in vielen anderen Ländern. Sie haben Orban vorhin genannt. Der Unterschied ist nur, und der ist mir so wichtig, Graf Lambsdorff, wir dürfen nie Campagneros sein. Wir dürfen nie uns zu Propagandisten, zu Befürwortern einer Sache machen. Aber dass wir dem Grunde nach uns mit den Werten der Demokratie identifizieren, das halte ich für unser Grundgesetz. Und deswegen De mortibus nihil nisi bene. Ich bin sicher, dass Hans-Joachim Friedrichs den zugespitzten Satz auch differenziert hätte, hätte ihn die Spiegeljournalistin damals nur gefragt.
Frau Riederer, ich würde gerne eine Frage ein bisschen konkret nochmal zuspitzen. Sie kommen aus München, dort gibt es eine starke bayerische Landesregierung mit einer starken CSU, einem sehr meinungsfreudigen Ministerpräsidenten, der auch bundespolitisch eine wichtige Rolle spielt. Haben Sie, auch wenn vielleicht der Seehofer nicht anruft oder die bayerische Staatskanzlerin, haben Sie trotzdem als Journalisten beim BR immer im Hinterkopf, naja, ich muss mir schon überlegen, was die CSU dazu sagt, was ich jetzt hier journalistisch produziere?
Also da unterscheiden wir uns eigentlich nicht von Berlin und dem Rundfunkrat, den es hier in Berlin gibt. Der ist bei uns ebenso verfasst wie hier. Und wenn es aus der Politik Anmerkungen gibt, dann können die über den Rundfunkrat oder in öffentlichen Debatten. Bei uns ist übrigens im Gegensatz zu allen anderen Rundfunkräten in dieser Republik, wir haben alle Sitzungen öffentlich, auch dieses ist... Ihr auch. Ja, dann ist gut. Ich hatte den Eindruck, oder sehr lange war es so, dass dieses nur beim Bayerischen Rundfunk so war. Also insofern habe ich den Eindruck, da ist Transparenz. Und ich kann für mich sagen, Herr Seehofer hat mich noch nie persönlich angerufen als Chefredakteurin des Bayerischen Rundfunks. Also insofern, das will ich jetzt auch mal klarstellen, das sind immer so Legenden. Ich würde aber sehr gerne noch mal auf einen Begriff von Graf Lambsdorff zurückkommen, den er mit in die Debatte eingeführt hat, nämlich Kampagne. Und da, glaube ich, ist der entscheidende Unterschied zwischen Politikern, die sehr wohl Kampagnen fahren müssen, nur wir Journalisten müssen das eben nicht. Wir können über Kampagnen berichten, aber wir sollten uns sehr davor hüten, selbst Teil einer Kampagne zu werden. Also das ist mir enorm wichtig und für den Bayerischen Rundfunk und seine Programme kann ich sagen, wir bemühen uns sehr darum, nicht vereinnahmt zu werden und nicht Teil einer Kampagne zu werden.
Wir haben in Europa mehrere parallel verlaufende Krisen. Die Berichterstattung über viele EU-Themen ist sehr kritisch. Brauchen wir, Frau Gerlach, mehr positive Nachrichten aus Europa? Gibt es die überhaupt?
Ja, dass es Europa gibt, ist eine positive Nachricht. Und ich glaube, Europa ist in der Krise. Wir haben wirklich tiefgreifende Krisen und Erschütterungen zu bewältigen in Europa. Und da kann wirklich auch kein Journalist, keine Journalistin beschönigen. Das muss man schon sagen. Was aber wichtig und zentral ist tatsächlich, ist, deswegen ist auch die Berichterstattung aus dem Parlament so wichtig. Also nicht eben nur von der Kommission und den großen Gipfeln. Auch da wieder der Punkt zu differenzieren und den Diskurs zu beschreiben, eben auch im europäischen Kontext. Und da zeigt sich eben auch, da zeigen sich auch die positiven Aspekte. Natürlich zeigen sie sich da, weil da auch wieder Gemeinsamkeiten hergestellt werden können. Oder man sehen kann, wie wirken die einzelnen Maßnahmen lokal. Und dass man eben nicht nur auf die gerade Banane oder welche Kartoffel jetzt gerade oder die elende Glühbirne fokussiert, sondern tatsächlich, dass es um viele andere differenzierte Fragen geht in der europäischen Politik, die uns auch berührt. Oder eben auch eine Berichterstattung über den Europäischen Gerichtshof. Europa ist unsere Chance im Hinblick auf unsere zivilen Rechte im globalen, sei es nun der Datenschutz mit der informationellen Selbstbestimmung, sei es aber auch die Frage der sozusagen Geheimhaltung und der Spionage, also Stichwort NSA, also was passiert global bei dem Zugriff der persönlichen Daten? Da brauchen wir den Europäischen Gerichtshof, um gemeinsame Standards in Europa zu auszudifferenzieren, wo die Politik einfach auch Schwierigkeiten hat, weil es so heterogen ist in den Nationalstaaten, aber dort Maßstäbe auf der Grundlage des Lissabon-Vertrages zu nehmen, der wirklich ein hervorragendes gemeinsames Werk ist. Also auch da gibt es positive Nachrichten, die eben nicht einfach zu vermitteln sind. Und das ist ja gerade dieser Spagat, den Menschen es nahezubringen, dass wir in einer komplexen globalen Welt leben, die sich einfach nicht versimplifizieren lässt und gleichzeitig den Spannungsbogen. Aber es gibt doch eben Dinge, die vielleicht leichter sind, wenn ich verstehe, was es mit meinem persönlichen Leben zu tun hat. Und das ist wirklich auch eine große Herausforderung für die Berichterstattung, aber eben auch für die Politik. Aber ich kann die Bürgerinnen und Bürger nicht ausnehmen. Wir sind eine Zivilgesellschaft und ich denke, wir sind da auch noch die Mehrheit, die auf den demokratischen Grundregeln auch also davon profitieren und das leben. Also auch die Bürgerinnen und Bürger müssen sich öffnen. Also auch das ein deutlicher Appell vielleicht auch nochmal, dass man nicht nur auf die Journalisten und Politiker zielt.
Das nehmen wir mit ins Programm für Inforadio, in das Programm, das 24 Stunden am Tag läuft. Großer Anspruch, mitunter schwierig umzusetzen. Wir geben uns große Mühe. Waren viele Anregungen drin in dieser Diskussion heute im Inforadio-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Alexander Graf Lambsdorff von der FDP, Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Frauke Gerlach war dabei, Direktorin des Grimme-Instituts. Mercedes Riederer, Chefredakteurin Hörfunk beim Bayerischen Rundfunk und Chefin von B5 aktuell, dem Nachrichtenradio des Bayerischen Rundfunks. Und schließlich Dagmar Reim war in unserer Runde die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren, vielen Dank Ihnen hier in der Europäischen Akademie und Ihnen zu Hause fürs Zuhören.